NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Am 30. September 2013 entdeckte der Journalist Igal Avidan in Berlin eine interessante Meldung in einer israelischen Zeitung. Er las, dass die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zum ersten Mal einen Araber, genauer gesagt einen Ägypter, als Gerechten unter den Völkern anerkannt habe. Der Arzt Dr. Mohammed Helmi, geboren 1901 in Khartoum, gestorben 1982 in Berlin, habe während der NS-Zeit sein Leben riskiert, um eine jüdische Familie zu retten. Den geborenen Israeli Igal Avidan berührte die Meldung. Hier gab es einen Mann, den Juden und Araber ehren könnten, der etwas Verbindendes verkörpert. Er begann zu forschen. Das aufregende Ergebnis seiner Recherchen ist jetzt erschienen. In seinem Buch mit dem Titel »Mord Helmi, wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete« schildert Avidan, wie Mohammed Helmi, der sich Mod nannte, vielfältig half und die Jüdin Anna Boros jahrelang versteckte. Vor der Sendung habe ich mit Igal Avidan gesprochen und ihn gefragt, wie gefährdet Mord Helmi selbst als Araber in Berlin eigentlich war.
Also Mord Helmi war teilweise gefährdet. Es gab Zeiten, in denen er etwa 5 Monate in Haft verbrachte. Teil dieser Zeit war er im Gefängnis und ein Teil dieser Zeit war er im Krankenhaus der Polizei, weil er sehr krank war. Das war die Zeit, wo entschieden wurde, dass ägyptische Personen, und er war einer der prominentesten, als Geiseln genommen werden, um festgenommene Wehrmachtssoldaten in Ägypten frei zu bekommen. Es war immer ein Machtkampf zwischen der SS, zwischen den fanatischen Nationalsozialisten und den Diplomaten des Auswärtigen Amtes in Berlin.
Und es gab ja grundsätzlich quasi so einen Dualismus, einerseits diese rassistische Stimmung und Mord Helmi war dunkelhäutig und andererseits eben diese Freundschaft oder auch Verbundenheit mit arabischen Regierungen und auch mit dem Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini, der ja ein glühender Antisemit war. Es ging ja auch mit den Arabern gemeinsam gegen die Juden. Das war ja wohl so eine Art Dualismus die ganze Zeit.
Die Tatsache, dass er auch sichtbar als Ausländer erkennbar ist, das spielte sicherlich eine Rolle. Und es gab auch Intrigen gegen ihn. Wie konnte es sein, dass so ein Arzt deutsche, blonde, arische, sogenannte arische Frauen behandelt?
Er war Urologe.
Ja, und es gab einfach Probleme. Übrigens, die Patienten haben ihn immer akzeptiert, aber nicht die Kollegen.
Ihr Buch erzählt die Geschichte von Helmis eigenem Schicksal und seinen Hilfsmaßnahmen wirklich unglaublich anschaulich und detailreich. Wie haben Sie das denn alles recherchiert?
Das ist nur eine Frage der Zeit. Und man will auch alles herausfinden, was man herausfinden kann. Also ich habe zum Beispiel die Wohnung besucht, wo er gewohnt hat.
Und Sie waren auch in unglaublich vielen Archiven und Ministerien.
Ja, die Archivare waren teilweise sehr froh. Endlich interessiert sich jemand für die Dokumente. Also wirklich Lob für alle diese Archivare, die eine ganz große Arbeit leisten. Und sie waren immer sehr, sehr freundlich und sehr kooperativ.
Helmi wirkt in ihrem Buch alles andere als heldenhaft. Also er hat sehr große Angst. Er schreibt flehende Bittbriefe in eigener Sache, unterschrieben mit Heil Hitler. Er ist chronisch krank. Er hat Asthma. Er hat chronische Magenprobleme. Er ist teilweise depressiv. Warum hat er sich für Anna Boros, ihre Eltern, ihre Großmutter so sehr engagiert? Was war sein Motiv?
Also ich glaube nicht, dass er ängstlich war. Und ich glaube nicht, dass man seine Briefe so verstehen soll. Er musste sich retten, er musste aus dem Gefängnis heraus und da hat er natürlich Briefe geschrieben, unter anderem sogar direkt an Adolf Hitler. Aber er war unglaublich mutig, denn nachdem eine heikle Situation entstand und die Gestapo hat schon erfahren, dass Anna Boros jüdisch ist, ist er zur Gestapo gegangen, hat es geschafft, sich aus dieser heiklen Situation selbst zu befreien. Und dann jeder andere Mensch würde sofort das weitersuchen. Aber nein, Helmi hatte noch eine Bitte an die Gestapo. Er wollte die Mutter von Anna Boros noch aus der Haft befreien, bevor er geht. Und warum er das getan hat, er kannte sie seit Jahren. Er behandelte die Familie seit 1936 und er sah das als seine Pflicht. Deswegen ist er vielleicht auch in Nazi-Deutschland geblieben, für seine Patienten da zu sein, für seine Verlobte. Er konnte sie nicht heiraten, weil er kein sogenannter Arier war. Er ist einfach geblieben im Krieg und hat seine Pflicht getan.
Ist Mord Helmi eigentlich zu Lebzeiten jemals entschädigt worden für die enormen Lasten, die er auf sich genommen hat, oder geehrt worden?
Also nach dem Bundesentschädigungsgesetz spielte es keine Rolle, dass Mordhelmi oder irgendjemand eine Jüdin versteckt hat vor den Nazis. Er wurde geehrt als unbesungenen Helden, aber er musste viele, viele Jahre kämpfen, um zumindest eine symbolische finanzielle Entschädigung zu bekommen.
Das Buch von Igal Avidan, Mordhelmi, wie ein arabischer Arzt in Berlin Juden vor der Gestapo rettete, ist heute bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse stellen wir gleich noch ein Buch vor, Reise nach Jerusalem. Es erzählt, wie eine mecklenburgische Familie sich durch eine Heirat mit einer jüdisch-israelischen Familie verbindet. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Salomon Almekias Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die Dachverbände der Juden in Deutschland und Frankreich haben AfD und Front National als Bedrohung des jüdischen Lebens in beiden Ländern bezeichnet. Die seit Jahrzehnten gepflegte Tradition, überparteilich zu arbeiten und Kontakt zu allen in den Parlamenten vertretenen Parteien zu halten, lasse sich deshalb nicht mehr fortführen, schrieben die Vorsitzenden Josef Schuster und Francis Khalifa in einem gemeinsamen Beitrag für die Zeitungen Die Welt und Le Figaro. Man schätze politischen Pluralismus in der Demokratie. Gerade deshalb sehe man keine Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der AfD oder dem Front National, heißt es in dem Beitrag. Die polnische Regierung will Privateigentümer entschädigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der kommunistischen Regierung enteignet wurden. Nach einem nun vorliegenden Gesetzentwurf sollen sie eine Entschädigung von 20% des verlorenen Wertes erhalten. Profitieren sollen auch Alteigentümer, die ihre Häuser und Grundstücke schon vor 1945 verloren, etwa von den Nationalsozialisten vertriebene Juden. Nach Angaben eines Verbands ehemaliger Eigentümer beläuft sich der Wert des verstaatlichten Privateigentums auf rund 15 Milliarden Euro. Mit Konzerten, einer musikalischen Lesung und einer Ausstellung geben die diesjährigen Herbsttage der jüdischen Musik in Hannover Einblicke in die Musik der Synagoge. Unter dem Motto »Die Gemeinschaft« finden vom Montag an insgesamt 9 Veranstaltungen in der Villa Seligmann, der Marktkirche und dem Schloss Herrenhausen statt. Die Veranstaltungsreihe läuft bis zum 17. Dezember. Sie endet mit dem Lichterfest im Schloss Herrenhausen. Studierende des Europäischen Zentrums für jüdische Musik in Hannover präsentieren von heute an in der Hochschule für Musik, Theater und Medien eine Ausstellung über den jüdischen Komponisten und Lehrer Samuel Lampel. Lampel, der 1942 in Auschwitz ermordet wurde, trug wesentlich zur Modernisierung synagogaler Musik bei. Die Ausstellung ist bis zum 4. November zu sehen. Am 22. Oktober wird der Enkel des Komponisten zu einem musikalischen Eröffnungsempfang in der Hochschule am Emmichplatz 1 in Hannover erwartet. Soweit die Meldungen.
Wie ist das, wenn ein junger Deutscher und eine Israelin sich kennenlernen und eines Tages heiraten? Was erleben die Eltern des Bräutigams auf einer Reise, um die russischstämmige Familie der Braut, aber auch Kultur, Geschichte und Menschen in Israel kennenzulernen? Darüber hat der Vater Lutz Dettmann ein Tagebuch veröffentlicht, Reise nach Jerusalem. Er zeichnet ein spannendes Bild davon, wie sich das von der DDR-Propaganda und den heutigen Medien geprägte Bild von Israel langsam wandelt und er die Menschen im jüdischen Staat besser verstehen lernt. Steve Neuwirth hat den Buchautor und seine Familie in Mecklenburg besucht.
Als er erfährt, dass wir die Familie unserer Schwiegertochter besuchen, noch einmal ein tiefer, prüfender Blick in meine Augen, dem ich standhalten kann, er lässt uns in Frieden ziehen. Eigentlich hatte ich mir die Kontrolle schlimmer vorgestellt. Mein für wenige Minuten aufgetauchtes DDR-Grenzgefühl vom Sommer 89, als ich nach Düsseldorf durfte, nicht berechtigt. Draußen empfängt uns eine Hitze, wie noch nie erlebt. Dann Tallis Vater Michael, der uns abholt. Wiedersehensfreude, ein so gutes Gefühl.
So beschreibt Lutz Dettmann im Buch seine ersten Eindrücke von der Ankunft in Tel Aviv im August 2015. Kontrolle, Soldatinnen, Wiedersehen mit dem Vater seiner Schwiegertochter, den er schon bei der Hochzeit kennengelernt hatte. Er ist noch immer beeindruckt, wenn er daran zurückdenkt. Nun sitzt er mit mir im Garten auf der Terrasse vor seinem Haus, in der Nähe von Schwerin, zusammen mit seiner Frau. Sein Sohn Hannes und Schwiegertochter Tali sind auch zu Besuch.
Man hat ja auch so im Hinterkopf immer noch dieses Bild, ja, Jude, sowas bei mir jedenfalls so. Man sieht automatisch dann doch eben das Bild dieses orthodoxen Juden mit den Stirnlocken und Stremel. Und ja, es ist nicht so. Man weiß es eigentlich auch. Aber man hat dieses Anatevka-Bild doch immer irgendwie so ein bisschen drin gehabt.
Spannend für den 55-Jährigen vor allem, hautnah zu erleben, wie geschichtsträchtig und auch modern Israel als relativ kleines Land ist. Wie viele Kulturen auf diesem engen Raum zusammenleben. Israel kannte er bislang nur als das Land mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, aufgeteilt in Gut und Böse. Nun wurde es differenzierter.
Mir fiel nämlich auch schon vorher bei den Beschäftigten auf, wie unterschiedlich diese Meinungen sind, auch wie oberflächlich das gerade so in den deutschen Medien behandelt wird. Man hat wirklich da auch fast wie zu DDR-Zeiten nur diesen Gut-Böse-Konflikt entdeckt und kaum irgendwie mal einen Zwischenton.
Als Hannes eine Limonade auf Englisch bestellt, strahlt der Saftverkäufer, ein Araber. Ah, ihr seid aus Deutschland, dann kommt mal ran zu mir. Sein Deutsch wie auf der Mönckebergstraße gelernt, mit Hamburger Akzent. Wir sind platt vor Staunen. Er freut sich darüber, erzählt fehlerfrei, dass er auch Holländisch, Englisch, Russisch, Dänisch und noch drei andere Sprachen spricht. Seine Schule, die Straße, besser die Tariq el-Watt. Seine Lehrer, die Touristen in 30 Jahren.
So beschreibt Lutz Dettmann eines der Erlebnisse mit seiner Familie in Jerusalem. Sein Bild über Israel, ständig war es in Bewegung.
Jeden Tag hat sich das gewandelt. Auch innerhalb Talis Familie sind ja so politisch ganz andere Nuancen. Und wir haben auch sehr offen miteinander gesprochen. Und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis von Anfang an gehabt, schon als die Hochzeit hier war. Innerhalb von 5 Minuten hat man gemerkt, das stimmt.
Für Schwiegertochter Tali und Sohn Hannes, die bei der Reise dabei waren, war es aufregend zu beobachten, wie Eltern und Schwiegereltern sich näher kennenlernten.
Mecklenburgische Familie trifft auf israelische Großfamilie, also halt einfach diese beiden Mentalitäten, die da halt aufeinandertreffen. Vom Temperament her meine ich alleine, so die eher ruhigeren, unaufgeregten, ein bisschen weniger emotionalen, das dramatische, feurige israelische Temperament. Und das war ganz spannend zu sehen, vor allem auch auf der Hochzeitsfeier.
Lutz Dettmann hat die Familie seiner Schwiegertochter Tali fest in sein Herz geschlossen. Es ärgert ihn, wenn er auf Menschen trifft, die diese Verbindung ablehnen. Am meisten, wenn es Leute sind, von denen er es nicht erwartet hätte. Er erinnert sich an ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin.
Was wollt ihr denn in Israel? So, und dann war meine erste Reaktion, naja, wir wollen die Familie unserer Schwiegertochter kennenlernen. Und dann kam ein riesengroßes Fragezeichen. Wieso das denn? Und das habt ihr zugelassen, dass dein Sohn eine Jüdin heiratet? Und ich habe sofort gemerkt, das ist der blanke Antisemitismus, da kann ich nichts erklären, da hätte ich sonst was erklären können. Und es ist nur studierte Frau gewesen. Ich habe auch diesen Eindruck, dieses anti-israelische Denken ist ein verstecktes antisemitisches Denken.
Dies ist nur eine Erkenntnis, die Lutz Dettmann auf dieser Reise gewonnen hat. In seinem Israel-Tagebuch »Reise nach Jerusalem« schildert er viele intensive Erlebnisse aus seiner ganz persönlichen Sicht. Dabei versucht er immer wieder, auch die politische Realität zu verstehen und gibt den vielfältigen Zwischentönen viel Platz, die den multikulturellen Schmelztiegel Israel ausmachen.
Reise nach Jerusalem, ein Israel-Tagebuch von Lutz Dettmann, ist bei Pekrol und Sohn erschienen und kostet 14,80 Euro. Steve Neuwirth stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst Erich Buder.
Der Abschnitt Bereschit erzählt uns unter anderem von der Erschaffung des Menschen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 1, heißt es: Lasset uns Menschen machen. Gott spricht hier im Plural. Zu wem spricht er? Der Kommentator Rashi erklärt: Er sprach mit den Engeln und erzählte von dem Vorhaben, einen Menschen zu erschaffen. In einem Buch der Kabbalah, der jüdischen Mystik, gibt es eine andere Erklärung. Diese wiederum kommentiert Rabbiner Hamal Bim. Der Mensch wurde als letztes Geschöpf erschaffen. Gott sprach zum gesamten Universum, dem Himmel und der Erde, zu den Tieren, zu den Pflanzen und zu der übrigen Schöpfung. Kommt alle zusammen, und wir machen einen Menschen. Jedes der Geschöpfe soll etwas von sich beitragen, um den Menschen zu erschaffen. Und so geschah es. Das bedeutet, wenn der Mensch wissen möchte, was in ihm verborgen ist, braucht er nur seine Umgebung und Umwelt anzuschauen. Die Welt ist sein Spiegelbild. Ihre Kräfte hat der Schöpfer in ihn hineingelegt. Jede Kraft und Fähigkeit, die es im Universum gibt, sind dem Menschen zu eigen. In ihm ist der ganze Reichtum der Schöpfung Gottes vorhanden. So ist der Mensch zum Beispiel imstande, ein Auto zu produzieren, das schneller ist als ein Puma. Er stellt Flugzeuge her, die höher fliegen als ein Adler. U-Boote, die in der Lage sind, tiefer zu tauchen als die meisten Fische. Alle Kräfte, die die Erde enthält und von der der Mensch genommen ist, existieren in seinem Körper, geben ihm die Kraft der Natur und für die Seele. Unsere Weisen, die Rabbiner, haben uns dieses Geheimnis aus den Sprüchen der Väter weitergegeben. Jehuda ben Thema sagt, sei stark wie ein Tiger, leicht wie ein Adler, renne wie ein Hirsch, um Gottes Willen zu erfüllen. Und König Salomo lässt im Buch der Sprüche verlauten, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Der Mensch kann sich hier natürlich fragen, was habe ich mit der Ameise zu tun? Wenn es von Gott heißt, lasst uns Menschen machen, dann geht die Bibel davon aus, die Ameise wurde vor dem Menschen erschaffen und auch vom Schöpfer herbeigerufen, um ihre Emsigkeit bei der Erschaffung des Menschen beizusteuern. Der Mensch stellt immer wieder fest, dass er das Spiegelbild der Natur ist. Daher kann er nicht sagen, es ist mir unmöglich, ich kann nicht. Alle Gipfel der Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott der Natur eingestiftet hat, kann der Mensch erklimmen. Wenn wir diese Kräfte ernst nehmen, die der Schöpfer in uns hineingelegt hat, dann werden wir Gottes Stimme auch noch einmal tiefgreifender zu uns sprechen hören, wenn er sagt, machen wir den Menschen. Dieser Aufruf bringt sich in unserem Leben immer wieder zu Gehör. Wir brauchen uns nur zuzusprechen, machen wir den Menschen, um eine klare und reine Seele wiederzugewinnen. Es stimmt, keiner kann das Rad der Zeit zurückdrehen, aber durch die Kräfte, die der Schöpfer und alle von ihm erschaffenen Geschöpfe in den Menschen hineingelegt haben, ist er imstande, in aller Bescheidenheit ein neues Kapitel seines Lebens aufzuschlagen und damit einen neuen Anfang, Bereschit, zu machen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.